Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit am Donnerstag in Genf der Friedensfahrplan für die Ukraine beschlossen wurde, beschuldigen sich Kiew und Moskau gegenseitig, dieses Abkommen zu brechen. Heute meldeten sich die USA zu Wort, unsere Tagesthemen. US-Vize Joe Biden schaltet sich in den Ukraine-Konflikt ein. Außerdem, Boston-Marathon kämpft gegen die Schatten der Erinnerung und Fußball. Der erste FC Köln ist wieder erstklassig. Im Osten der Ukraine bestimmen sie immer noch vielerorts das Bild. Pro-russische Männer wie dieser, vermummt und schwer bewaffnet. Das Maschinengewehr im Anschlag, als hätte es die diplomatische Einigung von Genf am vergangenen Donnerstag nicht gegeben. Danach sollten alle besetzten Verwaltungsgebäude geräumt und alle Waffen von Milizen abgegeben werden. Beides ist nicht passiert. Am Wochenende wurden bei Slawjansk mehrere moskautreue Aktivisten erschossen. Unklar ist noch von wem. Doch der Vorfall schürt die Angst vieler Ukrainer vor Rache. Zum Beispiel in Städten wie Lugansk an der russischen Grenze. Golene Atay hat dort Menschen getroffen, die ihre Angst höchstens leise aussprechen und andere, die lauthals ihre Begeisterung zeigen.
Es muss ein Land sein, in dem Milch und Honig fließt. Das Land, dessen Hilfe sie erwarten. Sie nennen sich Genossen, erinnern an die guten Jahre der Sowjetunion und andere mythische Zeiten. Natürlich sind wir alle Russen. Die haben uns künstlich aufgeteilt in Ukrainer, Weißrussen, Russen. Aber unser aller Blut ist russisch. Ehre dem Siegervolk. Parolen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht 3000, überwiegend ältere Menschen, rufen heute in Lugansk nach Wladimir Putin und sehnen das gleiche Schicksal herbei, das die Krim ereilte, die glückliche Halbinsel, das Brudervolk. Wir wollen, dass die Krim uns einlädt und uns 14 Urlaubstage schenkt. Kommt, lasst uns drüber abstimmen. Jeder hier darf mal ans Mikrofon und schnell gereimte Gedichte vortragen. Hey, ihr in Kiew auf dem Maidan, wie viel Euro hat man euch gegeben, um uns zu verkaufen? Wie viele Dollar? Alles hier ist Maidan-Symbolik. Blumen, Reifen, Worte, Gesten, bewusst inszeniert vom Anti-Maidan. Jenseits der Barrikaden schauen sich zwei OSZE-Beobachter das Spektakel an, schweigend. Sobald wir eine Frau interviewen, die pro-ukrainisch ist, werden wir angefeindet. Woher seid ihr? Raus hier, raus! Unsere Interviewpartnerin ist fassungslos. Das Stadtzentrum von Lugansk fast leer. Passanten und ein paar Polizeiwagen. Wissen Sie, Lugansk hat nie erfahren, was in Kiew passiert ist. Die kämpfen hier gegen etwas, was sie nicht verstanden haben. Der rechte Sektor, das ist doch ein Mythos. Ich habe niemanden von den Rechten hier gesehen. Die, die hier Maschinengewehre tragen, sind ganz andere. Wenn Lugansk morgen abstimmen würde, sagt uns noch der junge Mann, dann würde nur die Hälfte der Stadt für Russland stimmen.
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew landete heute US-Vizepräsident Biden. In einer immer angespannteren Situation, da Kiew und Moskau sich gegenseitig vorwerfen, das Genfer Abkommen zu verletzen. Ina Ruck in Kiew. Welches Signal sendet Biden mit seinem Besuch?
Die Ukrainer hoffen, dass er mit weiteren Hilfen im Gepäck kommt. Es wird sicherlich auch um die Einhaltung von Genf gehen, aber ein Zeichen setzt er auch. Manche hier sehen darin ein weiteres Zeichen der Unterstützung. Man kann sich aber fragen, wen so ein Zeichen eigentlich beeindrucken soll. Sicherlich nicht die Russen, denn deren Außenminister hat heute wieder einmal gesagt, dass er die Kiewer Regierung ohnehin nur für amerikanische Marionetten hält. Und auch die Amerikaner haben nochmal eine Schippe draufgelegt im rhetorischen Streit. Die haben gesagt, sie hätten nun Beweise dafür, dass in der Ostukraine tatsächlich russische Soldaten unterwegs sein. Sie haben es gesagt, beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, hier das Abkommen zu verletzen, das offenbar tatsächlich das Papier nicht wert ist, auf dem es in Genf unterzeichnet wurde. Die Situation verschärft sich täglich. Die Lage ist verfahren und das ist wenig beruhigend, denn wir haben ja alle längst hier verstanden, dass es nicht mehr nur um die Ukraine geht in diesem ukrainischen Konflikt. Mhm.
Danke, Ina Ruck in Kiew. Sie werden uns von den morgigen Gesprächen Joe Bidens mit der Kiewer Regierung berichten. Die Lage in der Ukraine verdrängte zuletzt oft den Blick nach Syrien. Im dortigen Bürgerkrieg sind bislang mehr als 150.000 Menschen ums Leben gekommen. Jetzt soll es dort Präsidentschaftswahlen geben. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Judith Rakers.
Als Wahlsieger wurde in Damaskus heute der 3. Juni genannt. Das gab das Staatsfernsehen unter Berufung auf den Parlamentspräsidenten bekannt. Als Kandidat wird nur zugelassen, wer die vergangenen 10 Jahre ununterbrochen in Syrien gelebt hat. Beobachter rechnen damit, dass Amtsinhaber Assad der einzige Bewerber sein wird. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. In der Stadt Bentiu im Südsudan haben Aufständische nach Angaben der Vereinten Nationen ein Massaker verübt. Dabei seien in den vergangenen Tagen hunderte Menschen ums Leben gekommen. Der Mission UNMISS zufolge wurden die Kämpfer aufgestachelt, Angehörige eines anderen Volksstammes zu töten. Man habe begonnen, die bedrohten Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Etwa 12.000 Menschen befinden sich in der Obhut der UN-Mission. Nach dem schweren Fährunglück in Südkorea steigt die Zahl der Opfer weiter. Mittlerweile wurden mehr als 85 Tote geborgen, etwa 215 werden noch vermisst. Die Unglücksursache ist weiter unklar. Fraglich ist auch, warum der Kapitän die Evakuierung zu spät veranlasste. Die Aufzeichnung des Funkverkehrs vor dem Unglück deutet auf Missverständnisse mit der Küstenwache hin. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig will, dass sich Autofahrer in Deutschland finanziell stärker an der Instandhaltung der Straßen beteiligen. Der SPD-Politiker brachte in der Zeitung Die Welt eine zusätzliche Abgabe ins Gespräch, die in einen Sonderfonds Reparatur Deutschland fließen solle. Gleichzeitig warnte Albig vor einem Verfall der Infrastruktur, der sich auf Dauer negativ auf die Wirtschaft auswirke. Nach 2-jähriger Abstinenz kehrt der erste FC Köln in die Fußball-Bundesliga zurück. Der Aufstieg wurde am Abend perfekt gemacht durch einen 3:1-Erfolg gegen den VfL Bochum.
Der erste FC Köln ist zurück in der Bundesliga. Der Abpfiff um 22.02 Uhr war der Startschuss zu einer großen rot-weißen Party, nach der es in der ersten Hälfte erstmal nicht aussah, als Latzer die Bochumer in Führung brachte. Bis dahin keine fehlerfreie Kür der Rheinländer. Denen aber nach dem Seitenwechsel anzusehen war, dass sie schon vor den letzten 3 ausstehenden Spieltagen doch alles klar machen wollten, Marcel Risse mit dem Ausgleich in der 50. Minute. Zur Führung brauchten die Kölner einen Elfmeter. Bochums Aquista Patsche musste nach diesem Foul vom Platz. Der gefaulte Patrick Helmes trat selbst an, traf dann per Nachschuss zur 2:1 Führung, die für den Aufstieg notwendig war. 10 Minuten vor Schluss noch das 3:1 durch den eingewechselten Uja. Köln lieferte mal wieder Drama und träumt als nun feststehender Aufsteiger natürlich schon von mehr.
Ein Marathon. Dieser Lauf über exakt 42,195 Kilometer, der belastet nicht nur den Körper extrem, erfordert auch den Geist. Die Läufer müssen sich selbst überwinden. Und das galt ganz besonders heute beim legendären Boston-Marathon. Es gibt ihn seit 1897, jedes Jahr. Kein Weltkrieg hat ihn je verhindert, keine Weltwirtschaftskrise. Und doch lag auf dem Boston-Marathon heute ein dunkler Schatten. Ein Schatten aus dem vergangenen Jahr, als 2 Bombendetonationen im Zieleinlauf 3 Menschen töteten, mehr als 250 verletzten und Tausende traumatisierten. Und nicht jeder schaffte es heute, diesem Schatten von damals davonzulaufen. Ingo Zamperoni.
Der Beginn einer sehr emotionalen Strecke für viele Läufer heute Morgen und für manche auch ein sehr persönliches Bedürfnis. Ich bin schon viele Marathons gelaufen, aber nie hier. Und nach der Tragödie im vergangenen Jahr habe ich mich aus Solidarität hierfür qualifiziert, um in Boston zu laufen. Für andere war es die Möglichkeit, etwas zu Ende zu bringen und den Terror zu verarbeiten. Das Feld wurde extra auf 36.000 Teilnehmer aufgestockt, damit auch diejenigen ins Ziel laufen konnten, die der Anschlag im vergangenen Jahr stoppte. Das ist wichtig für mich persönlich. Letztes Jahr war ein so tragisches Ereignis für unser Land. Die Atmosphäre auffallend entspannt. Ein ganz anderes Bild vor einem Jahr. Als plötzlich aus Jubelrufen Hilfeschreie wurden. Die beiden selbstgebauten Bomben explodierten mitten im Zielbereich. 3 Menschen starben. Mehr als 250 wurden verletzt. Auch sie traf es. Joanna Lee wollte nach der ersten Explosion zur Hilfe eilen, wurde von der zweiten umgerissen, überlebte schwer traumatisiert. Weil sie dem Trubel rund um den Jahrestag unbedingt entgehen wollte, flüchtete sie für ein paar Tage nach Florida.
This is my first time leaving
Das ist das erste Mal überhaupt, dass ich Boston verlassen habe. Ich schotte mich nur noch ab. Dies ist die erste Woche, in der ich keinen Arzttermin hatte seit dem Marathon. Äußerlich mag Joanna mittlerweile unversehrt scheinen, aber seit der Explosion kann sie nur noch eingeschränkt sehen und hören. Die seelischen Wunden klaffen noch immer tief. Wir Überlebenden kämpfen jeden Tag. Das kann sich niemand vorstellen. Es war wie in einem Kriegsgebiet an jenem Tag. Wir haben da etwas verloren. Das kann niemand wirklich verstehen, der das nicht selbst miterlebt hat. Dass die Innenstadt von Boston nicht wieder einem Kriegsgebiet gleichen würde, das war ihr Ziel heute. Rucksackkontrollen überall entlang der Strecke. Die Zahl der Polizisten auf mehr als 3.500 verdoppelt. Viele Beamte auch in Zivil. Boston Strong lautete das trotzige Motto nach dem Attentat. Eine Stadt und ihre Einwohner zeigen Stärke. Dass sie sich nicht unterkriegen lassen, das haben sie alle hier heute gemeinsam laufend bewiesen.
Kommen wir zum Schluss zu jenen Frauen, meist sind es Frauen in der Musikbranche, die meist eine grandiose Stimme haben und trotzdem nur der musikalische Teppich sein dürfen für die, die vorne im Rampenlicht glänzen. Sie selbst werden meist nicht viel besser behandelt als ein Fußabtreter. Zum Schicksal der Background-Sängerinnen gehört, dass sie brav ihre U's und A's säuseln, dazu Kleider tragen müssen, die so maximal über den Po gehen, und wenn die Show dann vorbei ist, dann sollten sie bitte schön schleunigst verschwinden. Am Donnerstag kommt ein Film in die deutschen Kinos, der diese Sängerinnen endlich einmal würdigt. 20 Feet from Stardom heißt er, und er hat sogar schon einen Oscar gewonnen. Christian Blenker stellt ihn vor.
In den 60ern will diese Damen jeder haben. Die Blossoms machen mit ihrem Gesang viele Titel erst zu echten Hits. Die Filmemacher bringen sie nach über 50 Jahren wieder zusammen.
Als ich sie kennenlernte, war ich 15.
Lach nicht.
Darlene Love und die Blossoms, sie stehen für den Erfolg des Gesangs der zweiten Reihe und gleichzeitig für die Tragik dieser Rolle. Phil Spector, später Produzent der Beatles, lässt sie im Studio zwar singen, stellt aber andere auf die Bühne.
Es tut weh, wenn einer den Song im Radio hört und zu dir sagt, wow, die Crystals, toller Song. Dabei warst du das.
Und doch, bald wollen sie alle haben. Die Stimmen, die mit den Stars verschmelzen. David Bowie, Ike und Tina Turner und Ray Charles. Es gibt auch die, die den Schritt in die erste Reihe wagen. Mary Clayton etwa will nicht anderen zum Ruhm verhelfen, sie will ihn selbst.
Ich hatte gedacht, wenn ich alles gebe, was ich habe, werde ich automatisch zum Star.
Doch Mary scheitert, wie so viele Background-Sängerinnen ihrer Generation.
Es gibt keine Garantien im Showbusiness.
Mit der Zeit erkennt man, dass weder Gerechtigkeit noch Talent dieses Spiel bestimmen, sondern, naja, nennt's Umstände, Glück, Schicksal. Selbst die Besten müssen sich damit rumschlagen.
20 Feet from Stardom. Eine zauberhafte Hommage an die großen Stimmen hinter den Stars.
Tja, beim Wetter, da vereinen sich glücklicherweise Stimme und Star in einer Person. Sven Plöger, da ist er. Wie sieht der nachösterliche Himmel aus?
Ja, Karin Miosga, das ist ja eine Anmoderation, von der kann ich ja, glaube ich, mein ganzes Leben lang zehren. Und der nachösterliche Himmel, der präsentiert sich noch so ein bisschen wechselhaft. Und deswegen gucken wir als erstes mal auf den Osterwetter oder auf das Osterwetter nochmal drauf, mit Hilfe von Thorsten Brehme. Er hat diese Aufnahme in Harzgerode gemacht. Und falls Sie nicht ganz zufrieden sein sollten mit diesem Osterwetter, nochmal ein Jahr zurück, da hat er das auch fotografiert. Und da schauen Sie mal, da war tiefster Schnee, tiefster Winter, und da hat man allenfalls Grund, ein bisschen unzufrieden zu sein. Wir gucken jetzt als erstes mal auf den Radarfilm. Sie sehen hier, dass sich eine ganze Menge Schauer und Gewitter heute gebildet haben. Jetzt auch noch intensiver hier über Bayern. Das Ganze ist jetzt unterwegs Richtung Bayerischer Wald und in der Umgebung von Trier hat es teilweise knapp 70 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit gegeben. 54, das ist normal die Monatssumme für den ganzen April. Und wir gucken jetzt weiter und blicken in die Nacht hinein, wo der Regen eben über Bayern noch ein bisschen aktiv ist. Im Nordwesten sind auch noch einige Schauer dabei. Die fallen mehr und mehr in sich zusammen. Temperaturen dann morgen früh in Deutschland meistens so zwischen 5 und 10 Grad. Und der morgige Vormittag, das ist dann wieder die ruhigere Phase des Tages. Da gibt's häufiger die sonnigen Abschnitte, nur selten Schauer. Und dann kommt die Sonne wieder dazu und dann wird sich die Atmosphäre erwärmen. Dann fängt das Gebrodel an, Schauer und auch wieder Gewitter, ähnlich wie heute. Nur nicht ganz so häufig sind die Folge. Dann wieder ganz im Norden, im Ostseeumfeld, da sieht es ziemlich gut aus. Die Temperaturen dazu erreichen dann meistens so 16 bis 21 Grad. Hier in Richtung Rhein-Main-Gebiet, Breisgau und auch Berlin, da sind durchaus mal 23 Grad möglich. Und der Wind kommt im Norden aus nordöstlicher Richtung. Drum an der Ostsee nur 10 bis 13 Grad, sonst eher schwach aus Süd. Bei Gewittern mal böig. Die Aussichten zeigen dann ein Fortdauern dieses wechselhaften Wetters mit Schauern und auch kurzen Gewittern. Also Karen, April und Schauerwetter, das passt ja irgendwie ganz anständig zusammen. Mhm.
Zum Glück dauert der April nicht mehr ganz so lange. Danke, Sven Plöger. Und das war's von uns zum Ausklang des Osterfestes. Die Kollegen der Tagesschau melden sich noch einmal um 0.55 Uhr und uns gibt's dann morgen wieder, dann wieder zur gewohnten Zeit um 22.15 Uhr. Bis dahin.